Und deswegen möchte ich euch bitten, mit mir gemeinsam diesen Abschnitt aufzuschlagen. Römerbrief Kapitel 8, die Verse 31 bis 39 wollen wir gemeinsam miteinander lesen und uns dann einige grundsätzliche Gedanken dazu machen. Römerbrief Kapitel 8, Abvers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Verfolgung oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgend anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus beginnt diesen Abschnitt in Vers 31 mit einer Frage. Was sollen wir nun hierzu sagen? Es geht um die Frage nach der richtigen Schlussfolgerung. Was ist die richtige Schlussfolgerung aus dem, was er zuvor in den Kapiteln 5 bis 8 dargelegt hat? Und jeder weiß, der schon mal auf einen Gipfel gestiegen ist, dass das einen gewissen Weg und auch eine gewisse Anstrengung erfordert. Und deswegen möchte ich als erstes versuchen, dass wir diese Verse wirklich in ihrer ganzen Wucht, in ihrer ganzen Aussagekraft verstehen. Möchte ich versuchen, zunächst einmal einen Überblick über das große Ganze zu geben. Ich bin der Überzeugung, dass die Kapitel 5 bis 8 im Römerbrief ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Wie dann auch zum Beispiel die Kapitel 9 bis 11 wiederum ein Thema, ein Aspekt behandeln und Paulus eben entsprechend argumentiert. Wenn wir zurückgehen nach Kapitel 5, Vers 1, da lesen wir, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Und auch interessant, diesen Abschnitt beginnt Paulus mit einer Schlussfolgerung. Da wir nun. Das ist seine Schlussfolgerung aus dem, was er in Kapitel 1 bis 4 behandelt hat. Und seine Schlussfolgerung ist, wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Und das hat er in den ersten vier Kapiteln ausführlich dargelegt, dass die Grundlage dieser Rechtfertigung die ist, dass der Herr Jesus für uns gestorben ist, sein stellvertretendes Opfer, sein Tod am Kreuz von Golgatha, seine Auferstehung und dass allein durch den Glauben ein Mensch daran Anteil bekommt und es damit zur Tatsache wird, dass er gerechtfertigt ist. Und in diesen ersten beiden Versen zeigt Paulus jetzt drei Konsequenzen, drei Folgen, die sich aus der Rechtfertigung ergeben. Das erste ist, er sagt, wer gerechtfertigt ist, hat Frieden mit Gott. Das zweite ist, wer gerechtfertigt ist aus Glauben, der steht in der Gnade. Und was das bedeutet, das wird uns vielleicht klarer, wenn wir uns bewusst machen, dass in den ersten drei Kapiteln Paulus aufgezeigt hat, dass jeder Mensch und auch du und ich zu Recht um unsere Sünde willen unter Gottes Zorn stand. Und jetzt, durch die Rechtfertigung, sind wir in seiner völligen, in seiner ungetrübten Gunst und wir haben sogar Zugang zu Gott. Es ist jetzt eine Beziehung, eine echte, wirkliche Gemeinschaft mit Gott da. Und dann der dritte Punkt, nimmt Paulus einen Blick in die Zukunft. Er sagt, und wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit. Und mit diesem Ausdruck der Hoffnung der Herrlichkeit, da nennt Paulus das große Ziel der Erlösung, das große Ziel der Errettung, Gottes Herrlichkeit. Vergebung der Sünden, Rechtfertigung, Versöhnung mit Gott, all diese Segnungen, an denen wir uns jetzt erfreuen, sie sind noch nicht das endgültige, das letztendliche Ziel, das Gott mit seinen Erlösten vorhat. Sondern dieses letztendliche Ziel, der Abschluss der Erlösung, da wo die Erlösung, die Errettung sozusagen hinführen soll, das nennt die Bibel Verherrlichung. Ich möchte euch das zeigen, dass die Apostel durch die Bank immer wieder davon reden, indem wir kurz Paulus verlassen und in den ersten Petrusbrief gehen und schauen, was der Apostel Petrus sagt. Und er stellt genau das gleiche Ziel alles Heils, alles Erlösungshandeln Gottes uns vor Augen, nämlich in 1. Petrus 5, Vers 10. Da sagt er, der Gott aller Gnade, und achtet auf diesen wunderschönen Titel, wie Gott sich hier uns zeigt, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Also das ist das große Ziel, das der Gott der Gnade für alle diejenigen hat, die er berufen hat. Die ewige Herrlichkeit. Dass sie an seiner ewigen Herrlichkeit Anteil haben. Und ich lese noch weiter, weil wir den Gedanken dann gleich brauchen. Nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ganz kurz, was bedeutet das, dass Gott dich und mich verherrlichen möchte? Was bedeutet das, dass für dich und mich, wenn du ein Kind Gottes bist, dass das große Ziel, das Gott dir und mir schenken will, was er vorhat mit dir und mir, was bedeutet das, an Gottes Herrlichkeit Anteil zu haben? Ich möchte aus drei Stellen verweisen in den Schriften des Johannes. Einmal Johannes 14, Vers 3. Da sagt der Herr Jesus, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr, wo ich bin, damit auch, wo ich bin, ihr seid. Johannes 17, Vers 24, dieses Gebet des Herrn Jesus, und da bittet er den Vater, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien. Und die dritte Stelle ist aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2. Wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden. Und Gottes Herrlichkeit, verherrlicht zu werden, das bedeutet ganz kurz zusammengefasst zwei Dinge. Sein, wo unser Herr Jesus ist. In ewiger Gemeinschaft bei ihm in der himmlischen Herrlichkeit zu sein. Und es bedeutet als zweites, nicht nur zu sein, wo er ist, sondern auch zu sein, wie er ist. Dass wir seine moralischen Vollkommenheiten völlig in sie verwandelt sind, dass wir makellos sind, dass wir rein sind, dass wir völlig befreit sind von allen Auswirkungen, allen Folgen, allem, was der Sündenfall mit sich gebracht hat. Das ist Gottes ewige Herrlichkeit, die er für seine Kinder vorgesehen hat. Und jetzt finden wir aber auch bei Petrus einen Gedanken, der die Bibel auch durchzieht wie einen roten Faden, dass diese Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit etwas zur Seite gestellt wird, nämlich Leiden in der Gegenwart. Petrus schreibt ja, wir sind berufen zur ewigen Herrlichkeit, es ist Zukunft, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Und das Interessante ist, wenn wir zurückgehen in Römerbrief Kapitel 5, dann hat Paulus genau den gleichen Gedankengang. Denn nachdem er davon gesprochen hat, dass wir uns rühmen der Herrlichkeit Gottes, dass wir uns rühmen dieser Hoffnung, dieser herrlichen Zukunft, die wir haben dürfen, dann sagt er in Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale. Also ein zweifaches Rühmen, ein Rühmen in Bezug auf das, was kommt, aber auch ein Rühmen in Bezug auf das, was gerade ist. Und das nennt Paulus Trübsale. Leiden, Druck, schwierigste Umstände. Und dann erklärt uns Paulus in den folgenden Versen, warum wir uns auch der Trübsale, eigentlich den Dingen, vor denen jeder zurückstreckt, wo jeder sagt, damit will ich nichts zu tun haben, sowas komme bloß ja nicht auf meinen Lebensweg, in mein Leben hinein, irgendwie am besten zu umgehen. Warum rühmen wir uns dieser Dinge? Und er macht dann eine Schlüsselaussage in Vers 5. Da sagt er, die Hoffnung aber beschämt nicht. Das heißt, diese Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, die Hoffnung, dass jedes wahre Kind Gottes verherrlicht wird, an der ewigen Herrlichkeit Gottes Teil hat, diese Hoffnung beschämt nicht. Das heißt so viel wie, diese Hoffnung wird sich erfüllen. Diese Hoffnung wird nicht enttäuscht werden, weil diese Hoffnung sicher ist. Oder anders formuliert, jeder, der gerechtfertigt ist, wird auch das Ziel erreichen, wird in die himmlische Herrlichkeit eingehen. Das Heil ist sicher. Und dann ab Vers 5b kommt ein Denn, das heißt, jetzt begründet Paulus, warum das so ist. Warum enttäuscht diese Hoffnung nicht? Warum darfst du und ich wissen, dass diese Hoffnung, egal was uns hier auf dieser Erde, auf unserem Lebensweg begegnen wird, warum darfst du und ich wissen, unter festen Überzeugung und Gewissheit sein, dass diese Hoffnung sich erfüllen wird und dass wir verherrlicht werden? Sein erstes Argument ist in Versen 5b bis Vers 11 und er sagt ganz einfach, Gottes Werk und sein Wesen, insbesondere seine Liebe, sind der Garant dafür. Dann die Verse 12 bis 21. Da spricht Paulus davon, dass es zwei Häupter gibt. Nämlich Adam und den Herrn Jesus. Und jeder Mensch gehört entweder einem dieser beiden Häupter an. Und er sagt, wer zu der Familie Adams gehört, da hat all das, was durch Adam in diese Welt gekommen ist, durch seine Ungehorsam, durch das, dass er auf die Lüge Satans geglaubt hat und sich auf die Seite Satans gestellt hat, all das, was damit verbunden ist, gilt auch für alle, die Adam angehören. Und Paulus sagt kurz zusammengefasst, das sind zwei Dinge, Sünde und Tod. Und Tod auch hier im umfassenden Sinne von ewiger Verdammnis. Der zweite Tod. Und dann sagt er aber auf der anderen Seite, das Gleiche gilt auch für jeden, der Christus angehört. All das, was Christus erworben hat, kommt denen zugute, wo Christus das Haupt ist, die zur Familie Christus gehören, wo Christus ihr Haupt geworden ist. Und das fasst er ganz einfach mit drei Dingen zusammen. Das ist Gnade, Leben und Herrlichkeit. Und jetzt macht Paulus dann in Kapitel 6 bis Kapitel 8, Vers 15, bringt er zwei Einwände vor. Der erste Einwand in Kapitel 6 ist, er wirft eine falsche Schlussfolgerung auf, die viele ihm vorgeworfen haben und eine Schlussfolgerung, die wir übrigens auch heute immer wieder hören und gegen die wir kämpfen und anargumentieren müssen. Ja, aber wenn das so ist, dass das Heil sicher ist, ist das letztendlich dann nicht ein Freifahrschein für die Sünde? Verführt es nicht dazu, alles locker zu nehmen, denn egal, was ich mache, kann doch scheinbar nichts passieren. Und es gibt manche, die diese Schlussfolgerung ziehen. Und Paulus sagt ein klares Nein. Wer diese Schlussfolgerung zieht, der zeigt, dass er die Gnade nicht verstanden hat, noch dass er die Gnade wirklich empfangen hat. Und den zweiten Punkt, den er aufgreift, ist aber Paulus, in uns wohnt doch noch die Sünde. Und könnte nicht die Sünde in uns etwas sein, das diese Hoffnung der Herrlichkeit zunichte macht? Kann es nicht sein, dass die Sünde in uns vielleicht doch stärker ist und sozusagen dazu führt, dass ich als Gläubiger dieses Ziel nicht erreiche? Weil mich die Sünde irgendwo auf dem Weg niederstreckt und ich so gar nicht an das Ziel komme? Kann die Sünde diese Hoffnung beschämen? Und auch hier sagt Paulus ein klares Nein. Und sein Argument ist, wir sind mit dem Tod Christi eins gemacht. Und damit stehe ich nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Erlösung, Gnade bedeutet eben auch, dass ich nicht mehr der Sünde dienen muss, sondern jetzt in der Neuheit des Lebens, eines Lebens, das Gott ehrt, eines Lebens, das Frucht für Gott bringt, eines Lebens, das Gott verherrlicht, leben kann. Und ein zweites Argument ist am Ende von Römer 6, wir wollen es auch nicht mehr. Ein wahrer Gläubiger schämt sich die Dinge, die er in der Vergangenheit getan hat. Wonach er gestrebt hat, die sein Wohlgefallen hat. Ja, wir fallen. Aber wir schämen uns und wir wollen Gott von ganzem Herzen leben, uns ihm hingeben und wir wollen Früchte der Gerechtigkeit, so bezeichnet es Paulus, wollen wir für Gott bringen. Und durch das Erlösungswerk sagt Paulus, weil unser alter Mensch am Kreuz gerichtet wurde, sind wir auch dazu befähigt. Dann macht er einen Einschub, weil er auch an Juden schreibt, kommt er jetzt auf die Rolle des Gesetzes zu sprechen. Denn ein Jude hätte natürlich gesagt, um verherrlicht zu werden, da brauche ich das Gesetz. Das Gesetz ist Gottes Hilfsmittel, damit ich am Ziel ankomme. Und Paulus sagt aber auch hier ein klares Nein. Genauso wenig, wie das Gesetz etwas dazu bewirkt, dass du gerechtfertigt wirst, genauso wenig bewirkt das Gesetz etwas, dass du verherrlicht wirst oder dass du heilig lebst, dass du Frucht für Gott bringst. Aber das Problem ist nicht, weil das Problem beim Gesetz liegt, weil das Gesetz in irgendeiner Weise fehlerhaft wäre, sondern Paulus macht klar, es war nie die Aufgabe des Gesetzes, dich zur Heiligung zu führen, dich zur Verherrlichung zu führen, sondern das Gesetz hat er eine ganz andere Funktion. Sondern so wie wir aus Glauben gerechtfertigt werden, möchte Gott auch, dass wir unseren Glaubensweg, den Weg bis zum Ziel, den Weg der Nachfolge, den Weg in der Heiligung, ebenfalls aus Glaube gehen. Indem wir uns bewusst machen und festhalten an den Heilstatsachen, die uns die Schrift zeigt. Und deswegen redet Paulus in diesem Abschnitt ständig davon, haltet euch dafür. Und dann kommt in Kapitel 8 ein zweites Argument. Der Heilige Geist wohnt in uns und dadurch haben wir auch eine Kraft, um gegen die Sünde zu kämpfen. Und wo sozusagen die in uns wohnende Sünde Besitz von unseren Gliedern, also von unseren Händen, von unserer Zunge, von unseren Augen, von unseren Füßen, Besitz ergreifen will und sie zur Sünde verführen will, da sagt Paulus, da haben wir jetzt eine Kraft durch den Heiligen Geist, dass wir dagegen kämpfen können. Er spricht wörtlich in Vers 12 von Kapitel 8 von einem Kampf auf Leben und Tod, dass wir die Glieder des Fleisches töten können. Nochmal, wir verstehen uns richtig, das heißt nicht Sündlosigkeit. Das heißt aber, dass durch die Gnade und die Erlösung wir jetzt nicht mehr der Sünde dienen müssen, nicht mehr der Sünde dienen wollen, sondern dass wir in die Lage hineinversetzt sind, jetzt wirklich für Gott zu leben und Gott zu dienen. Und dann in Kapitel 8, Vers 17, kommt Paulus wiederum auf das Thema Leiden und zukünftige Herrlichkeit zurück. Da sehen wir dann richtig, wie sich sozusagen ein gedanklicher, ein inhaltlicher Kreis schließt. Mit dem Thema, wo er angefangen hat, in Kapitel 5, ewige Herrlichkeit, Leiden, scheint er jetzt den Römerbrief in Kapitel 8 oder diesen Abschnitt in Kapitel 8 wiederum abzuschließen. Er spricht nämlich davon, dass wir Kinder Gottes sind, wir haben eine neue Stellung, wir sind Söhne Gottes, wir sind Erben, aber das beinhaltet auch, dass wir mitleiden, um mit verherrlicht zu werden. Ganz einfach ausgedrückt sagt Paulus hier letztendlich, der Platz des Herrn Jesus ist dein und mein Platz. Das gilt in Bezug auf die Ewigkeit. Und das nehmen wir gern an, da freuen wir uns darüber. Aber die nicht so schöne Wahrheit für uns ist, wir haben auch seinen Platz hier auf der Erde zu teilen. Und das ist der Platz eines Verworfenen von dieser Welt. Und das bringt Leiden mit sich, so wie auch unser Herr leiden musste. Hier geht es nicht um die sühnenden Leiden, aber wir sehen ja, dass unser Herr immer wieder sein ganzes Leben hindurch unter der Hand von Menschen leiden musste. Hohn, Spott, Ablehnung, Verwerfung und so weiter und so fort. Und dann in Vers 18 verwendet Paulus ein schönes Bild. Kennt ihr noch so eine alte Schalenwaage? Eine Waage mit zwei Schalen. Und Paulus sagt, in die eine Schale legen wir jetzt einmal hinein die Leiden der Jetztzeit. Und was passiert? Die Schale geht nach unten. Weil Paulus sagt nie, an keiner Stelle, dass die Leiden der Jetztzeit für einen Gläubigen, egal was auf uns wartet, etwas Leichtes sind. Sondern wir empfinden, und in vielem reden wir hier ja nur theoretisch davon, wir empfinden das ganze Gewicht, wir empfinden den ganzen Schmerz. Und jeder von euch hat selber schon Situationen erlebt oder steckt in Situationen, wo er den ganzen Schmerz von Leiden, Tränen und so weiter erfahren hat. Und das ist ein gewaltiges Gewicht, das diese Waagschale nach unten drückt. Aber dann sagt Paulus, dann legen wir jetzt in die andere Waagschale hinein, das, was uns erwartet, die ewige Herrlichkeit. Und was passiert dann mit dieser Waage? Er sagt, wenn wir das Gewicht, wenn wir das hineinlegen, was unsere Hoffnung wirklich beinhaltet, was die ewige Herrlichkeit wirklich beinhaltet, dann schlägt diese Waage völlig einseitig aus. Dann ist das, was jetzt ist, ein leichtes gegenüber dem, was uns erwartet, was Gott uns in der Herrlichkeit schenken möchte und was es wirklich bedeutet, verherrlicht zu werden. Aber stellt sich trotzdem die Frage, kann das, was uns auf diesem Weg begegnet, hier auf dieser Erde, all dieses Leid, all das Schmerzhafte, führt das vielleicht dazu, dass diese Hoffnung beschämt wird? Kann es sein, dass das, was einem Gläubigen hier auf dieser Erde widerfährt, dass ihn das vielleicht so niederstreckt, dass er auf dem Weg liegen bleibt und das Ziel der himmlischen Herrlichkeit nicht erreichen wird? Und Paulus bringt jetzt in den Versen 19 bis 22 das erste Argument. Und er lenkt unseren Blick auf die Schöpfung. Und er sagt, das Wohl und das Wehe dieser Schöpfung ist mit dem Menschen verknüpft. Als Adam gesündigt hat, fiel die ganze Schöpfung, obwohl die Schöpfung nicht gesündigt hat. Aber weil Adam das Haupt über die Schöpfung war, hat er sozusagen alles, was ihm mit anvertraut war, mit in den Abgrund gerissen. Und deswegen ist die Schöpfung vergänglich. Und deswegen haben wir all diese Tränen, die Schmerzen und all die Lasten, unter denen wir leiden. Weil diese Schöpfung gefallen ist durch den Ungehorsam Adams. Er hat die Schöpfung mit in das Verderben hineingerissen. Aber Gott hat von Anfang an festgelegt, dass dies nicht ein ewiger, ein unveränderlicher Zustand bleiben soll, sondern Gott hat der Schöpfung Hoffnung gegeben, indem sein Plan, seine Absicht ist, dass die Schöpfung eines Tages auch von diesem Verderben, das durch Adam über sie kam, befreit und erlöst wird. Aber das ist wiederum mit Menschen verbunden. Und zwar sagt er jetzt, nämlich mit uns, mit den Söhnen Gottes. Wenn wir befreit werden, wenn wir sozusagen die volle Erlösung, alles was die Erlösung von Gottes Gedanken her umfasst, wenn wir das in diesen Zustand eintreten, dann wird auch die Schöpfung sozusagen wieder hochgezogen, wird sie aus diesem Verderben rausgezogen und auch die Schöpfung kommt in einen Zustand der Freiheit. Und damit ist das Argument quasi von Paulus folgendes: Wenn es Gottes Absicht ist, dass die Schöpfung von dem Zustand des Falls befreit wird und es dafür die Söhne, und das gekoppelt ist an die Söhne Gottes, an ihre Freiheit, ja, dann muss unsere Verherrlichung sicher sein. Denn sonst würde das ja nicht funktionieren. Sonst würde es keine Freiheit für die Schöpfung geben. Dann das zweite Argument, das er verwendet ist in Vers 23 bis 25. Er sagt, wir sind in Hoffnung errettet. Wir sind noch nicht im Besitz aller Segnungen, aller Auswirkungen, die Gott mit der Errettung verknüpft hat und uns geben möchte. Was zum Beispiel fehlt noch, ist die Erlösung unseres Leibes. Oder gibt es jemand von euch, der mit den zunehmenden Jahren nicht merkt, dass unser, und spürt, dass unser Leib dem Verderben unterworfen ist. Unser Leib ist noch nach wie vor ein Teil dieser unerlösten Schöpfung. Und das hat zur Folge, dass wir seufzen. Weil wir deswegen genau all das Leid, all die Schmerzen empfinden, die auf uns eindringen. Und weil wir die Vergänglichkeit unseres Körpers, unserer menschlichen Existenz hier auf dieser Erde empfinden. Aber, sagt Paulus, wir haben bereits jetzt schon eine Anzahlung bekommen für die zukünftige Herrlichkeit. Gott hat uns sozusagen ein Angeld bereits schon gegeben. Er hat uns sozusagen etwas, das mit der ewigen Herrlichkeit schon verbunden ist, hat er bereits uns jetzt schon hier auf dieser Erde gegeben. Und es ist die Gabe des Heiligen Geistes. Paulus nennt ihn eine Erstlingsfrucht. Und damit greift er ein Bild im Alten Testament auf. Es war ja so im Alten Testament, wenn zum Beispiel die Getreideernte war, dann wurde immer eine sogenannte Erstlingsfrucht zuerst geerntet. Die wurde Gott geweiht. Und dann durfte sozusagen die ganze Ernte eingebracht werden. Und diese Erstlingsfrucht war sozusagen die Garantie, dass die ganze Ernte folgen wird. Dass die ganze Ernte eingebracht werden wird. Das war sozusagen eine Anzahlung auf das Ganze. Und Paulus sagt, genau das haben wir auch durch den Heiligen Geist. Du hast jetzt schon etwas von dieser ewigen Herrlichkeit in dir wohnend, nämlich die Gabe des Heiligen Geistes. Und das ist die Garantie dafür, dass das Ganze, dass alles, was Gott uns an ewiger Herrlichkeit schenken möchte, du bekommen wirst. Dann Vers 26 und 27, das nächste Argument. Aber dieser Heilige Geist ist nicht nur eine Anzahlung, ein Unterpfand, sondern dieser Heilige Geist ist gleichzeitig auch unser Beistand, unsere Hilfe inmitten all der Not und dem Elend in dieser Welt. Paulus sagt hier ganz klar, wir sind von Schwachheit gekennzeichnet. Und ein Punkt, der unsere Schwachheit ausmacht, ist, dass wir in vielen Lebensfragen und Situationen nicht wissen, was der Wille Gottes ist. Ganz einfaches Beispiel, ein Bruder, eine Schwester wird schwer krebskrank. Was ist jetzt der Wille Gottes für ihn, für sie? Zu beten, Herr, schenke, dass ich wieder gesund werden darf. Ist das falsch? Nein. Wir dürfen das beten. Oder zu beten, Herr, schenke, dass wenn ich heimgehen muss, dass ich dann ein Zeugnis für dich sein darf. Wir wissen nicht, im Normalfall wissen wir nicht in dieser Situation, was ist Gottes Absicht. Ist es Gottes Absicht, uns, dass er sich verherrlicht, indem er ein Wunder tut und uns heilt? Oder ist es Gottes Absicht, dass er uns zu sich heimruft? Und das ist etwas, was unsere Schwachheit ausmacht. Paulus sagt, weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Und Paulus stand ja auch in diesem Konflikt, wenn er denkt an Philipper 1, ich weiß nicht, was ich lieber, sagst es meinen Worten, mir wünschen soll, abzuscheiden, um beim Herrn zu sein, das wäre für mich das Schönere, das Bessere. Oder soll ich darum beten, dass ich euch wieder geschenkt werde und euch weiter dienen kann? Und dann haben wir einen großen Trost, es gibt aber den Heiligen Geist, der sich für uns verwendet, der für uns seufzt zu Gott. Und Paulus ist es ganz wichtig zu erklären, er handelt und betet in völliger Übereinstimmung mit Gott. Und was ist das für ein gewaltiger Trost, ein vergewaltiger, ja, Beistand, dass wir wissen dürfen, selbst wenn ich nichts weiß, wenn ich nicht weiß, was das Richtige ist inmitten von Leiden, dass es jemanden gibt, der mich hält, der mir aufhilft, der mir in meiner Schwachheit aufhilft und der sich so für mich zu Gott verwendet, dass er in völliger Übereinstimmung mit Gottes Plänen und mit Gottes Gedanken ist. Und dann kommt in Vers 28 bis 30 als erstes diese großartige Aussage, wir wissen. Und jetzt achtet darauf, Paulus sagt, wir wissen, nicht wir hoffen, nicht wir wünschen oder wir hätten gerne, dass es so wäre, sondern er sagt, wir wissen. Und was wissen wir? Dass alle Dinge uns zum Guten mitwirken. So übersetzt die Elberfelder. Ja, ich höre gerade schon Schlachter, ne, sagt, dass alle Dinge oder Luther auch zum Besten mitwirken. Das heißt, auch alles Leid, alles, was Schmerzen verursacht, alles, was Tränen, alles, was wir nicht verstehen können, alles, womit wir kämpfen, wo wir auch vielleicht zweifeln, alles, was uns widerfährt auf unserem Lebensweg, dient zum Guten, zum Besten. Warum? Weil es einen ewigen Plan Gottes gibt. Weil Gott einen Vorsatz in der Ewigkeit geschlossen hat. Und alles, was in unserem Leben geschieht, alles, was dir und mir in deinem und meinem Leben je begegnen kann, das führt nicht dazu, uns niederzustrecken, sondern Gott verwendet diese Dinge so, dass sie mitwirken, dass sich sein Vorsatz, sein ewiger Plan für dich und mich erfüllt. Und das dürfen wir wissen. Und dann wird uns das näher erklärt und begründet. Und da kommt dieses sogenannte, habt ihr bestimmt schon mal diesen Begriff gehört, diese fünffache Kette, diese Kette der goldenen Erlösung. Wo Paulus fünf Tatsachen aufzählt, warum das so ist und warum wir das wirklich wissen dürfen. Zwei Dinge haben mit der Ewigkeit zu tun, weil Gott bereits in der Ewigkeit sich uns in Liebe zugeneigt hat. Oder man kann es so formulieren, weil in Ewigkeit Gott oder seine Kinder, die er erlöst hat, die nach Vorsatz berufen sind, so wie sie genannt werden, Vers 28, weil sie bereits in Ewigkeit schon der Gegenstand seines Herzens sind. Und dann ein zweiter Punkt, weil Gott bereits in der Ewigkeit schon ein Ziel festgelegt hat. Das Ziel und was ist der Sinn der Erlösung des Heils? Und das Interessante ist, Vers 29, lasst uns das kurz lesen, Römer 8, Vers 29, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und hier kommt jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Zentrum. Der Mittelpunkt von Gottes Vorsatz, von Gottes Ratschluss, derjenige, um den sich der ganze Ratschluss Gottes dreht, das sind nicht du und ich. Wir sind ein Teil dieses Ratschlusses. Aber der Inhalt und das Zentrum seines Ratschlusses, seines Vorsatzes ist sein Sohn. Und Gott hat bereits schon in der Ewigkeit festgelegt, dass er seinem Sohn eine Familie geben möchte. Er soll der Erstgeborene sein unter vielen Brüdern, eine Familie geben möchte, die seine Eigenschaften, seine Wesensmerkmale, seine Heiligkeit, seine Liebe, seine moralische Vollkommenheit vollkommen widerspiegelt und wo aber gleichzeitig der Herr Jesus eine Vorrangstellung einnimmt, wo er sozusagen der Größte und Höchste innerhalb dieser Familie ist. Und wisst ihr, warum dieser Gedanke wichtig ist? Weil es dann bedeuten würde, wenn diese Hoffnung enttäuschen würde, wenn diese Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit sich nicht erfüllen würde, dann würde Gott nicht nur gegenüber dir und mir fehlen, sondern dann würde er vor allem gegenüber seinem Sohn fehlen. Und dann wird es ein Nichterfüllen seines Ratschlusses, seines Vorsatzes gegenüber seinem Sohn. Und ich denke, da ist uns allen sofort bewusst, dass, also wenn alles sein kann, aber eines nicht, dass Gott gegenüber seinem geliebten Sohn, gegenüber unserem Herrn Jesus, in irgendeiner Weise fehlt, versagt oder etwas, was er seinem Sohn verheißen hat und geben möchte, nicht geben würde. Dann kommen zwei Punkte in der Gegenwart. Gott hat auch alles dafür getan in der Gegenwart und tut alles dafür, um seinen Vorsatz aktiv an uns zu verwirklichen. Und der erste Punkt ist, indem er uns zur Heilsannahme führt. Das ist das, was an dem Punkt, die hat er berufen, drinsteckt. Und er hat uns gerechtfertigt. Das heißt, die Frage unserer Sündenschuld und die Frage des Gerichtes hat er ein für alle Mal bereits jetzt schon in der Gegenwart für uns geklärt. Und dann kommt wieder der Blick auf die Zukunft. Die wird er verherrlichen. So steht es nämlich nicht da. Sondern was sagt Römer 8, Vers 30? Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Vergangenheitsform. Und das ist doch eigenartig. Für ein zukünftiges Ereignis verwendet Gott hier die Vergangenheitsform. Und damit möchte der Heilige Geist, möchte Paulus ausdrücken, dieses Ereignis, das erst in der Zukunft stattfinden wird, das ist so sicher, wie wenn es bereits schon geschehen wäre. Wenn wir auf Ereignisse in der Vergangenheit zurückblicken, dann können wir sagen, jawohl, das ist sicher geschehen. Ja? Das blödeste Beispiel aus diesen Tagen, es ist sicher, dass Deutschland gegen Spanien im Viertelfinale ausgeschieden ist. Können wir mit ganzer Sicherheit sagen. Kann keiner was dran deuteln, das ist einfach Tatsache. Warum? Es ist geschehen. Und so redet Gott über dieses zukünftige Ereignis, dass wir verherrlicht werden, so als ob es bereits schon geschehen wäre, als es bereits jetzt schon Tatsache wäre. Um anzuzeigen, es ist in den Augen Gottes bereits jetzt schon eine abgeschlossene, völlig sichere Tatsache. Und was ganz wichtig ist, es ist eine Kette. Und Paulus sagt, jeder der. Das heißt, jedem, den sich Gott in der Ewigkeit in Liebe zugeneigt hat, der wird auch jetzt in der Gegenwart gerechtfertigt werden und der wird auch am Ende verherrlicht werden. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn das für 100 Personen gelten würde, wenn Gott 100 Personen in der vergangenen Ewigkeit zum Gegenstand seines Herzens gemacht hat, dann ist das, was in der Ewigkeit rauskommt, was verherrlicht wird, auch 100 Personen. Deswegen ist auch so wichtig dieser Gedanke mit der Kette. Es kann kein Glied gelöst werden. Das, was Gott begonnen hat, und das ist ja auch ein Grundsatz, der sich durch die ganze Bibel zieht, das vollendet er auch, das führt er zum Ziel. Und dann kommt eben Vers 31, dass Paulus sagt, was sollen wir nun dazu sagen? Was ist jetzt die richtige Schlussfolgerung aus dem Ganzen, aus dem, was er uns aufgezeigt hat in Kapitel 5 bis 8? Und es ist interessant, er beantwortet diese Frage anhand von 5 rhetorischen Fragen. Also Paulus sagt nicht, die Schlussfolgerung ist A, B, C, Fakt, Fakt, Fakt. Sondern er möchte besonders zu unseren Herzen reden. Und er möchte, dass sich diese Dinge tief in unsere Herzen einprägen. Und deswegen stellt er 5 Fragen. 5 Fragen, die die Antwort in der Fragestellung schon mit sich beinhalten. Das Erste, was er aber macht, ist eine Aussage. Gott ist für uns. Und das ist die große, zentrale Wahrheit der Gnade. Und das ist auch das, was uns absolute Sicherheit für Zeit und Ewigkeit gibt. Gott ist für uns. Das haben auch welche gesagt, das ist letztendlich auch die Zusammenfassung des Evangeliums, oder so könnte man das Evangelium zusammenfassen, dass solche um ihre Sünde willen, wo Gott gegen sie war und gegen sie in seinem Zorn gestritten hat, dass er jetzt für sie ist. Und dann stellt Paulus die Frage, ja, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Und Paulus blendet mit dieser Frage nicht aus und er leugnet auch nicht die Tatsache, dass es hier in dieser Welt genug Feinde, genug Widersacher, genug Umstände gibt, die gegen uns sind. Aber er stellt die Frage, wenn Gott für uns ist, wer kann dann wirklich gegen uns sein? Wer kann uns dann überwinden und überwältigen? Ja, noch viel mehr. Wer kann Gott dazu bringen, dass er nicht mehr für uns wäre? Und wie lautet die Antwort? Niemand. Nein, es gibt niemand, wenn Gott für uns ist, der gegen uns sein kann. Und Paulus zeigt jetzt anhand von 3 Wahrheiten auf, dass Gott wirklich für uns ist. Dass es an der Antwort dieser Frage keinen Zweifel geben kann. Und lass uns die noch ganz kurz machen. Die erste Antwort ist in Vers 32, Gott hat seinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns hingegeben. Und dann stellt sich daran die 2. Frage, wenn Gott das getan hat, wird er dann uns in der Zukunft nicht auch alles schenken? Mit ihm alles schenken? Und wie lautet da die Antwort? Ja. Wenn Gott das in der Vergangenheit getan hat, Paulus argumentiert letztendlich vom Größeren zum Kleineren. Das Größere ist, dass Gott, als wir Sünder waren, dass er da das Höchste, das Wertvollste, das Größte, was er überhaupt hat, für uns dahingegeben hat und nicht seinen Sohn nicht verschont hat. Es gibt im Alten Testament eine Parallele, wo man es sich vielleicht ein bisschen greifbar machen kann. Da gibt es einen besonderen Sohn, Isaak. Aber Gott verschont ihn. Seinen eigenen Sohn verschont er nicht. Und wenn Gott das bereits schon getan hat, wenn Gott die größte aller Gaben uns bereits schon gegeben hat, als wir Sünder waren, dann wird er uns jetzt, wo wir seine Kinder sind, jede geringere Gabe, und das ist auch die ewige Herrlichkeit, erst recht geben. Und dann noch die Verse 33 und 34. Da führt uns Gott noch einmal, oder Paulus sozusagen, in den Gerichtssaal. In Kapitel 3 hat er das Gleiche schon einmal gemacht. Da wurden wir halt in den Gerichtssaal geführt. Das Problem war, dort wurden wir als Sünder in den Gerichtssaal geführt. Jetzt hier in Römer Kapitel 8, da führt er uns als solche, die bereits gerechtfertigt sind, in den Gerichtssaal. Und jetzt fordert er sozusagen auf, jetzt kommt und erhebt Anklage. Die 3. Frage, wer wird Anklage erheben? Was ist die Antwort? Niemand. Warum? Weil der höchste und oberste Richter, die höchste und damit letztendliche richterliche Instanz, nämlich Gott selber bereits sein Urteil über uns gesprochen hat. Und dieses Urteil kann nicht mehr angefochten und kann auch nicht aufgehoben werden. Gott selber müsste gegen uns Anklage erheben. Aber weil Gott für uns ist, wird er das nie tun. Dann schließt sich die Frage an, wer ist das, der verdamme? Und das Interessante ist, Anklage erheben, das beginnt einen Prozess. Die Frage nach der Verdammnis, das ist das Ende eines Prozesses, wenn nämlich das Urteil ausgesprochen wird und dann auch die Strafe vollzogen wird. Und damit will Paulus klar machen, alles, was einen Gerichtsprozess umfassen kann, alles ist darin eingeschlossen. Und wer könnte aufstehen gegen diejenigen, für die Gott ist? Der höchste Richter. Und die Antwort ist, niemand. Und jetzt verweist Paulus in Vers 34 auf das Werk des Herrn Jesus. Und er nennt vier Dinge: seinen Tod, seine Auferstehung. Er hat den Tod überwunden und besiegt. Und damit auch das, was der Lohn der Sünde ist, er hat damit auch die Sünde besiegt. Er hat den höchsten Platz eingenommen, er ist zu Rechten Gottes. Und sowohl seine Auferstehung als auch seine Erhöhung zeigt, dass Gott sein Werk völlig angenommen hat. Dass er zu Rechten Gottes ist, heißt aber auch, dass er die Herrschaft innehat. Dass alle Mächte ihm unterworfen sind. Alles, was gegen uns streiten könnte, alles, was gegen uns Anklage erheben könnte, ist unter seinem Thron, unter seiner Herrschaft. Und dann nennt er den vierten Punkt, der sich auch für uns verwendet. Sein Dienst jetzt in der Gegenwart. Und wie herrlich ist das? Jetzt spricht die Bibel plötzlich von einem zweiten Fürsprecher. Wir hatten in Vers 26 und Vers 27 den Heiligen Geist auf dieser Erde als unser Fürsprecher. Und jetzt haben wir einen Fürsprecher sogar im Himmel, der sich für uns verwendet. Und wir können es dann so abschließen. Wenn uns jemand verdammen wollte, dann müsste er verhindern, dass Christus im Himmel sich für uns verwendet. Dann müsste er Christus von der Rechten Gottes herabholen. Dann müsste er Christus wieder in das Grab zurückversetzen, in den Zustand des Todes. Und er müsste ungeschehen machen, dass Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Und da das völlig ausgeschlossen ist, dürfen wir wissen, dass wenn Gott für uns ist, nichts wider uns ist. Ich möchte an dieser Stelle jetzt aufhören, dann machen wir nächstes Mal noch die Verse 35 bis 39, das letzte Argument von Paulus. Aber ich möchte, oder ich hoffe, ich habe den Wunsch, dass ich eure Herzen etwas erwärmen konnte für das, was Gottes Absicht mit uns ist. Er möchte uns verherrlichen. Er möchte, dass jedes wahre Kind Gottes einmal bei seinem Erlöser ist in ewiger Gemeinschaft und vollkommen das Wesen und das Charakter, den Charakter unseres Erlösers widerspiegelt. Und dass wir wissen dürfen, dass diese Hoffnung nicht beschämt, dass diese Hoffnung sich erfüllen wird auf der Grundlage dessen, wer Gott ist, weil Gott alles dafür tut, auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus und weil der Herr Jesus alles dafür tut, dass sich in deinem und meinem Leben diese Hoffnung erfüllen wird. Und möge uns das neuen Mut, neue Kraft, neue Zuversicht geben, dass egal, was uns droht, niederzudrücken, egal, was an Schmerz, an Leid auf uns zukommt, dass uns das Kraft geben darf, den Weg mit unserem Herrn weiter zu gehen. Amen.